Und wir beginnen tatsächlich noch einmal mit Oasis. The Master Plan, eine B-Seite von 1995 habe ich ausgesucht. Kaum zu glauben, dass dieser Song schon 30 Jahre alt ist. Dass wir noch einmal Oasis nehmen, liegt auf der Hand, denn die gehen diesen Sommer auf Tour, werden auch im Wembley-Stadion spielen und wenn alles gut geht, wird mein Gesprächspartner in dieser Episode diesen Song auf dieser Bühne, in diesem Stadion auch zu hören bekommen. Kleiner Funfact am Rande für alle Oasis-Fans und solche, die es werden wollen, einfach mal den Song bis zu Ende hören und 30 Sekunden vor Schluss wird Noel Gallagher den Refrain von Octopus Garden von den Beatles leicht verzerrt singen. Einfach mal genau hinhören und genau hinhören ist auch das Stichwort für diesen Talk, den ich geführt habe mit Felix Willicke, der ist Geschäftsführer von Lernidee Erlebnisreisen hier aus Berlin. Wir reden über Resilienz, die DNA seines Unternehmens und warum die weiterfahren, wo andere umkehren. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelonics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zu dieser Episode des Travelholics Podcast, der Podcast der Touristik. Begrüßt Felix Willicke im Studio am Strausberger Platz. Oasis ist gerade verklungen. Felix ist da. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir haben lange drüber geredet, dass wir das endlich mal machen sollten. Uns auch am Mikrofon, also wir kennen uns schon eine Weile, muss man sagen, unser Mikrofon ein bisschen näher kennenlernen und ein bisschen mehr lernen, vor allen Dingen über deine Company, Lernidee Erlebnisreisen. Lernidee, wo kommt eigentlich die Idee mit oder der Name Lernidee her?
Es ist gut, dass du die Frage stellst, weil die dann doch häufiger auftaucht und vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftiger ist. Hans Engberding, unser Gründer, war ursprünglich Lehrer und Studienrat in West-Berlin in den 80ern. Und er hatte Sprachkurse für Russisch in seinem privaten Angebot, hat quasi eine kleine Sprachschule eröffnet und hat einen Reisesprachkurs Russisch angeboten. Er meinte damit eigentlich, das ist ein Sprachkurs, der in Berlin stattfindet und jemanden auf die Reise nach Russland oder damals in die Sowjetunion vorbereitet. Die Interessenten haben es aber so verstanden, dass es um einen Sprachkurs, der auf einer Reise durch Russland stattfinden würde, geht. Und dann hat Hans gesagt, okay, wenn die Gäste, die Kunden, die schon damals im Mittelpunkt standen, das so wollen, dann organisiere ich meine erste Reise. Und die fand dann tatsächlich 1986 auf der Transsibirischen Eisenbahn statt und bestand im Primären aus einem Sprachkurs.
Das heißt, die Leute sind mit der Eisenbahn durch Sibirien gefahren von
Moskau bis nach Vladivostok.
9.288
Kilometer und kamen zurück und sagten, das ist ja eine super Lernidee. Daher kommt der Name auch heute. Und
daher kommt der Name. Okay, genau. Mittlerweile habt ihr, glaube ich, 750 Reisen auf dieser Strecke absolviert mit dem Zug. Ihr habt einen eigenen Zug.
Wir haben nie einen eigenen Zug besessen. Wir haben immer sehr großen Wert auf die Flexibilität gelegt, die wir als Charterer von unterschiedlichen Waggons haben, weil wir so einfach der Nachfrage ein bisschen dynamischer begegnen konnten. Da, wo besonders hohe Qualitätskomfortansprüche bestanden, konnten wir nachlegen. Wenn einfachere Kategorien auch gewünscht waren, konnten wir viel dynamischer agieren, als wenn wir eigene Hardware besessen hatten.
Und deswegen gibt es eigene Waggons, die ihr an die normalen Züge mit dranhängt?
Nee, es ist schon so, dass es unterschiedliche Waggons gibt, die als Sonderzug konfiguriert fahren und dann quasi nach unserem Fahrplan eingesetzt werden, sodass wir einfach festlegen können, wir halten dort an, wo es wirklich was zu sehen gibt. Wenn wir aber zwischendurch mal für 1000 Kilometer in Westsibirien einfach Strecke machen müssen, dann können wir auch dort durchfahren und müssen nicht zwingend uns nach Fahrplänen richten, das wo wir anhalten müssen.
Erinnert mich so ein bisschen an diesen Superzug von Dr. Zhivago, der dann einfach durch Sibirien rast und ab und zu stehen bleibt und eigentlich so was Magisches hatte. Mhm. Ich glaube, die Magie dieser Reisen, die passt eigentlich auch ganz gut zu eurer DNA. Ne?
Total, also die hat uns auch wahnsinnig stark geprägt. Ne? Also dieser ganze Mythos der Transsibirischen Eisenbahn, die wir jetzt ja bekanntermaßen seit über 5 Jahren, also nach der Pandemie und dann vor allem seit dem Krieg in der Ukraine, nicht anbieten können, was uns irgendwo schmerzt, das ist keine Frage. Aber dieser Mythos, der hat uns als Unternehmen total geprägt und ganz lange auch ja maßgeblich unser Verständnis von Reisen, unsere Idee davon, Lebensträume zu erfüllen, wirklich maßgeblich geprägt, ja.
Auf dieses Thema, wie ihr reagiert habt, auf Pandemie und Krieg und so weiter, müssen wir vielleicht noch ein bisschen näher eingehen. Auf jeden Fall, aber wenn du jetzt sagst, 86 war die erste Reise von eurem Gründer, die ihr organisiert hat, dann seid ihr nächstes Jahr 40 Jahre alt.
Exakt.
Und werdet wahrscheinlich auch groß feiern. Du bist Teil des Führungstrios, was 2022 übernommen hat, ne? Da hat der Gründer abgegeben. Mhm. und hat sich zurückgezogen. Und du warst aber vorneweg schon im Unternehmen, da haben wir uns damals auch kennengelernt.
Genau, ich bin schon ein paar Jahre dabei, seit ich 22 Jahre alt bin, ehrlicherweise. Also mehr als die Hälfte meines Lebens, um genau zu sein. Und genau, habe als Student angefangen bei Lernidee und hatte das Glück und vielleicht auch ein bisschen Talent und Begabung, dass mir immer mehr Verantwortung übergeben wurde und dass ich immer neue Aufgaben übernehmen durfte, sodass ich dann ab 2011/12 ein Teil der Geschäftsführung war. Und 2020 haben dann Nurlan, mein Kollege und ich, die alleinige Geschäftsführung übernommen, als sich eben unser Gründer aus dem operativen Geschäft stärker zurückgezogen hat. Und 2022 haben wir dann als Trio, wie du gerade sagst, eben als Gesellschafter auch das Unternehmen Lernidee Erlebnisreisen übernommen.
Da habt ihr 2020, und jetzt müssen wir doch tatsächlich ein bisschen in den Krisenmodus schalten, habt ihr 2020 eigentlich das perfekte Jahr genommen, um ein tradiertes Unternehmen zu übernehmen, oder?
Es war eine wilde Zeit. Ne? Also es galten keine Regeln mehr, die wir vorher gelernt hatten, die in der Welt dort draußen irgendwie die Durchführung von Reisen ermöglichen oder nicht ermöglichen. Und wir waren uns relativ früh darüber im Klaren, vielleicht so im Mai, Juni 2020, dass genau das, was uns in der Vergangenheit besonders erfolgreich gemacht hat, jetzt dazu führen würde, dass wir besonders lange die Zähne zusammenbeißen müssen, bis es wieder losgeht. Was hat uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht? Das waren vor allem große exotische Fernreisen, meistens länderübergreifend im Zielgebiet, was sich dann später auch noch herausstellte, gar nicht so trivial in den Pandemiezeiten war. Dann haben diese Reisen vor allem stattgefunden und tun das auch heute noch in Zügen und in kleinen Boutique-Schiffen, das heißt in eher beengten Verhältnissen. Auch kein ganz unproblematisches Thema in der Pandemiezeit. Und drittens haben wir schon von Beginn an sehr, sehr stark international unsere Reisen vermarktet. Das heißt, wenn wir Zugcharter auf der Seidenstraße in Usbekistan unterwegs haben, dann kommen unsere Gäste aus bis zu 45 verschiedenen Ländern. Und das hat natürlich in der Konstellation kleine Züge, kleine Räume, länderübergreifende Reisen im Zielgebiet und unterschiedliche Quellmärkte bei der Herkunft der Gäste. Das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich Anfang 2022 erst wieder so richtig mit der Durchführung unserer Zug- und Schiffsreisen loslegen konnten. Genau.
Aber Hand aufs Herz, 2020 zu überlegen, in ein Unternehmen einzusteigen und das zu übernehmen und dort eben durchzustarten. Wie waren das? Also gab es da nicht den Moment, sagen, nee, mache ich mal lieber doch nicht? Oder nee, was hat der Gründer gesagt?
Also ehrlicherweise hat sich die Frage nie gestellt.
Tatsächlich.
Das war von Beginn an so, dass das, und ich glaube, da kann ich genauso für Nurlan wie auch für mich sprechen, dass dieses Unternehmen eben als unsere berufliche Heimat immer mehr als nur eine Jobstation war. Wir haben beide mehr oder weniger unser gesamtes berufliches Leben dort verbracht. Und dementsprechend war es immer mehr als nur irgendein Arbeitgeber. Und für uns war klar, dass die Verantwortung neu verteilt werden musste. Das ist natürlich auch ein Generationending. Unser Gründer Hans ist Jahrgang 1952, ist also dieses Jahr 73 geworden. Das heißt, diese Phase stand einfach an. Und da war für uns dann eben auch klar, dass es, wenn es darum geht, mehr Verantwortung zu nehmen, zunächst als Geschäftsführung, später dann eben auch als Gesellschafter, dass das keine Frage war, ob, sondern höchstens eine Frage, wie. Also wie gestalten wir das und wie können wir alle Seiten so zufriedenstellen, dass wir eben das Unternehmen dann auch jetzt mit dem Blick auf unseren Geburtstag nächstes Jahr in die nächsten 40 Jahre führen können.
Nun haben wir ja in der Touristik generell, wenn wir uns die Landschaft hier in Deutschland so ein bisschen anschauen, ohnehin das Thema, dass wir so einen Generationswechsel überall haben. Also wir haben sehr viele Unternehmen, die jetzt scheinbar auch Nachfolger suchen, auch im Reisevertrieb. Viele Reisebüros, die ich kenne, Grüße gehen raus an die großen Vertriebsorganisationen, die wir lange betreuen. Da gibt es viele, die sagen, ja, ich suche jetzt einen Nachfolger oder ich gebe ab. Das ist heute schon ein bisschen anders als vor 15 Jahren, würde ich sagen, Unternehmen zu übertragen. Aber was würdest du denen heute sagen als junger Übernehmender, als Nachfolger? Worauf sollte geachtet werden, wenn ich mein Unternehmen übergebe, in neue Hände gebe? Wie viel Mitsprache gab es da noch vom Hans? Was waren eure Learnings und eure größten auch Hürden, die ihr erstmal überwinden musstet? Gab es welche?
Also ich glaube, zwei Sachen sind ganz entscheidend. Einmal, dass man wirklich sich frühzeitig zumindest mit dem Gedanken befasst, wie will man grundsätzlich sein Unternehmen übergeben und was für Szenarien gibt es da in der Konzernstruktur oder möglicherweise auch im familiären Umfeld oder eben bei langjährigen Mitarbeitern. Und wie geht man dann auch damit um, Mitarbeitern frühzeitig Verantwortung zu übergeben? Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, dass man eben diese Frage für sich erstmal beantwortet, möglicherweise auch ohne andere darüber zu informieren oder sie einzuweihen, was man vielleicht als Planung hat, aber dass man dann zumindest dieses Setup so bereitet, dass das Unternehmen funktioniert und dass es mit erfahrenen Mitarbeitern geführt werden kann. Weil ich glaube, gerade für uns als Mittelständler war es immer unvorstellbar, dass jemand von außen ins Unternehmen reinkommt und bei so einer gewachsenen und organischen Einheit wie jetzt eben Lernidee Erlebnisreisen diese klassische Managementaufgabe von außen übernimmt. Und der zweite Aspekt ist natürlich, und das ist eine Binse, es muss das Vertrauen da sein. Weil diese Gespräche darüber, egal ob es um Verantwortung geht, ob es um eine inhaltliche Ausrichtung geht, ob es um finanzielle Konditionen geht, ob es um Verpflichtungen und dergleichen geht, da geht es auch mal ein bisschen ruppiger zu. Und da gibt es auch mal eine Phase, wo man vielleicht eine Woche nicht so eng miteinander spricht oder auch mal ganz schweigt, weil man sich erstmal neu sortieren muss und da durchaus auch harte Bandagen vielleicht mal im Gespräch und in der Diskussion aushalten muss. Und das klappt logischerweise nur, wenn das Vertrauen da ist. Und das war bei uns, Klopf auf Holz, immer der Fall und ist zum Glück auch heute noch so, dass wir uns da gegenseitig vollstes Vertrauen schenken.
Das bedient ja eigentlich auch ein großes Thema, was wir gerade in der Touristik haben, das Herausforderungsthema Nachwuchskräfte und Förderung von Nachwuchskräften. Wann wusstest du eigentlich, dass du Teil oder sagen wir mal der Geschäftsführung und später dann auch Mitinhaber des Unternehmens sein wirst? Hattest du so eine Kronprinzenrolle oder nee, war das, das dann?
Das würde ich nicht sagen. Ich hatte so ein bisschen, wie ich es vorhin angedeutet habe, ich hatte immer das Glück, dass ich mehr Verantwortung übernehmen konnte. Und ich habe einfach nie Nein gesagt. Ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass man sich dann vielleicht auch mal mehr zutraut, als man zum jeweiligen Zeitpunkt schon kann. Mitunter auch, als man heute vielleicht kann. Ne? Also, dass man einfach auch weiß, wo sind Grenzen, wo braucht man das Wissen dann von außen oder aus dem Team heraus, wo man nicht jedes Detail selber kennen und können muss. Davon muss man sich auch irgendwann verabschieden. Aber gleichzeitig am Ende zu sagen, ja, ich halte meinen Kopf dafür hin, dass das der richtige Weg ist, auf dem wir uns befinden. Das ist, glaube ich, das Maßgebliche gewesen.
Und du musst natürlich auch wirklich irgendwann zu dieser Situation kommen, dass du weißt, es ist mehr als eine berufliche Station. Was hat das Unternehmen, dass du das sehr früh für dich erkannt hast, dass du sagst, okay, das ist jetzt mein Partner fürs Leben sozusagen?
Das hat im Grunde 2005, 2006 tatsächlich damit begonnen, dass mir das Unternehmen damals den Vertrauensvorschuss gegeben hat, zu sagen, Felix, du kannst nach deinem, Klammer auf, für uns wertlosen, Klammer zu, Germanistikstudium bei uns bleiben. Das war zu der damaligen Zeit, das klingt jetzt wie Opa erzählt vom Krieg, aber das war in den Nullerjahren jetzt nicht so selbstverständlich, dass man als Geisteswissenschaftler eben in ein Unternehmen so einsteigen konnte und dort die nächsten Karriereschritte planen konnte oder übernehmen konnte. Und spätestens in dem Moment, wo das für mich gesetzt war und ich unterwegs dann eben auch 2003 meine heutige Frau im Unternehmen kennengelernt hatte, war das schon immer irgendwie aus einer Dynamik heraus deutlich mehr als nur der eine Arbeitgeber, mit dem man vielleicht in das Berufsleben einsteigt.
Station to Station.
So,
ganz klar. Ja. Okay. Ja. Grüße an David Bowie. Lass uns mal über das Produkt reden, weil das ist nämlich auch ganz spannend. Ich muss zugeben, dass ich lange, lange Zeit die Lernidee immer nur mit dem Zarengold Express verbunden habe. Nun hast du gesagt, ja gut, Pandemie und auch Ukraine-Krieg haben dazu geführt, dass das Zarengold, dieser Sonderzug oder dieser besondere Zug nicht mehr rollt, aber ihr macht ja viel mehr. Du hast eben schon angedeutet, ihr bedient ganz stark die ausländischen Märkte. Da sind 45 Länder, Gäste auf einem Zug, auf einem Boot oder so. Ihr macht ja viel mehr als die Eisenbahnreise. Was macht es eigentlich aus, wenn du das Produkt jetzt in so einem Slogan darstellen willst? Also ihr habt ja einen schönen Slogan auch, ne?
Ja, wir sagen tatsächlich gerne, weiterfahren, wo andere umkehren und anhalten, wo andere bloß vorbeifahren. Ist vielleicht für einen Slogan ein bisschen zu kompliziert, aber trifft die Sache tatsächlich ganz, ganz gut, ne? Dass wir eben genau, buchstäblich dort, wo andere ihre Route bereits beenden, dass wir da erst so richtig loslegen und dass wir damit ein bisschen exotischer in der Nische sind als viele andere von den Unternehmen, die sich eben auch Schiffsreisen, Kreuzfahrten oder eben auch Zugreisen auf die Fahnen geschrieben haben. Das Konzept der Zugreise oder wie wir es teilweise dann auch nennen, einer Kreuzfahrt auf Schienen, haben wir tatsächlich eben, wie ich es vorhin sagte, auf der Transsibirischen Eisenbahn gelernt. Dann aber bereits 2002, 2003 auf andere Kontinente übertragen. Das heißt, wir sind dann mit Sonderzügen durch Südafrika und Namibia gefahren, haben sehr früh auch Zentralasien für uns entdeckt, wo wir in Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan und Turkmenistan, heute auch Tadschikistan unterwegs sind, haben frühzeitig auch in Kanada mit Via Rail, also mit dem Canadian Number One und auch mit dem Rocky Mountaineer sehr, sehr eng zusammengearbeitet und da wirklich diese Idee von der Zugreise mit Übernachtungen an Bord in der Regel und eben auch Panoramastrecken tagsüber, aber eben auch Besichtigung jenseits des Zuges perfektioniert und weiter ausgearbeitet. Parallel dazu haben wir dann ab 2005 auch die Boutique-Kreuzfahrt oder die Expeditionskreuzfahrt für uns entdeckt. Das begann eben mit dem Bau von dem ersten kleinen Mekong-Schiff, was damals in Luang Prabang buchstäblich auf einer Sandbank gebaut wurde. Also da gab es keine Infrastruktur, es gab keine Werft, es gab keine Erfahrung.
Ganz kurz eingehakt, aber dieses Mekong-Schiff, das ist jetzt kein riesiges Flusskreuzfahrtschiff gewesen.
Nein, ne? Das ist ein ganz, ganz kleines Schiff, wo maximal 30 Gäste drauf Platz finden. Das heißt wirklich sehr, sehr familiär, auch da wieder die Möglichkeit, tatsächlich auch einfach Flussabschnitte zu befahren, wo andere gar nicht hinkommen. Das heißt, die größeren Schiffe und auch ein größeres Angebot an Schiffen gibt es ja schon seit vielen Jahren in Vietnam und Kambodscha, also Mekong Delta, südlicher Mekong. Und auch da buchstäblich fahren wir eben dort los, wo andere aufhören. Das heißt, bei uns geht es im Grunde auf dem Grenzabschnitt zwischen Thailand und Laos bis ins Goldene Dreieck hinauf. Und da hat der Fluss einen ganz anderen Charakter. Und dort haben eben auch nur diese ganz kleinen Schiffe mit maximal 30 Leuten die Möglichkeit, den Fluss zu befahren, der weitgehend nicht kartografiert ist, der wild ist, der unterschiedlichen Wasserströmungen und Wasserständen unterworfen ist. Und damit haben wir im Grunde diesen zweiten Bereich, nämlich die Boutique-Kreuzfahrten, die wir jetzt in Südostasien, aber eben auch beispielsweise auf dem Amazonas, auf dem Sambesi und in unterschiedlichen anderen Zielgebieten wie Galapagos etc. stark ausgebaut haben.
Mittlerweile sind es 3 Schiffe. Ihr werdet in diesem Jahr das 3. Schiff. Also ihr habt angefangen mit der Mekong Sun, genau. Dann kam die Mekong Pearl,
exakt.
Jetzt kommt die Mekong Star.
Ja. Und die Mekong Star dazu, die tatsächlich dann auch nochmal einfach einen Stern drauflegen soll. Das heißt, da wollen wir auch vom Komfort nochmal mehr machen, als wir das bisher gemacht haben. Das heißt, da bewegen wir uns dann ganz stark in Richtung 5-Sterne-Segment. Auch da wieder die internationalen Gäste fordern teilweise doch ein bisschen mehr Hardware-Standard, als das erlebnisorientierte deutsche Gäste so verlangen. Und ja, genau, das ist das 3. Schiff, 20 Jahre Kreuzfahrten auf dem Mekong, 40 Jahre Lernidee, da war es dann Zeit, einen weiteren Standard zu setzen und eben die Mekong Star dieses Jahr im Oktober in Betrieb zu nehmen.
Ja. Die Mekong Star hat aber auch wieder nur 30 Plätze?
Sogar noch ein bisschen kleiner, da haben wir den Anspruch, die größten Kabinen auf dem nördlichen Mekong zu bieten, deswegen haben wir nur 12 Kabinen, also 24 Plätze auf dem Schiff.
Jetzt musst du mir mal erzählen, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt so viele unterschiedliche Nationen habe und ich lerne gerade, ihr seid ja, wenn man das mal ein bisschen flapsig sagt, die Meister der Zwangsgemeinschaft. Also ihr schafft das wunderbar, Menschen auf engem Raum mit einer Idee definiert über das Erlebnis für einen gewissen Zeitraum zusammenzubringen. Und trotzdem gibt's ja da ganz sicher soziale und kulturelle Spannungen und vielleicht auch einfach Begegnungen, die man ja vorab gar nicht so einfach kalkulieren kann. Wie wird das gemeistert? Wie macht ihr das?
Das ist recht unterschiedlich. Also es gibt sowohl Abfahrten, die fest in der Hand von Vertriebspartnern liegen. Das heißt, da gibt es dann eben den amerikanischen Reiseveranstalter XY, der 8 Fahrten vom Goldenen Dreieck bis nach Vientiane eben im Jahr chartert und dort dann nur seine amerikanischen Gäste hat. Dann gibt es auch die klassischen deutsch geführten Kreuzfahrten, die wir in unseren Katalogen eben auch in die Reisebüros bringen und dort buchbar haben, in denen dann auch ausschließlich deutsche Gäste an Bord sind. Und dann gibt es tatsächlich auch die internationalen Abfahrten. Und das ist ganz interessant zu beobachten, weil wir da dann tatsächlich so eine multikulturelle Zwangsgemeinschaft haben, wo dann eben die Gäste aus Israel mit Amerikanern, Brasilianern, Deutschen, Schweizern und vielleicht Singapur, Chinesen zusammenkommen. Und da sich wirklich dann auch eine ganz eigene Dynamik von ja weltgewandten Globetrottern ergibt, die wirklich sich abends beim Gin Tonic die Bucketlists rauf und runter arbeiten und einfach gegenseitig checken, was habe ich schon gemacht, was steht bei mir noch auf der Liste, was hast du gemacht. Und das sind interessanterweise dann oft auch die wiederkehrenden Kunden, die eben bei uns im Portfolio dann eine Reihe von den Dingen, die man gemeinhin so als Lebensträume bezeichnet, finden und dann zu treuen Kunden werden.
Dann halte ich ganz persönlich für mich jetzt, aber das muss jeder für sich entscheiden, für die reizvollste Konstellation, einfach international zu reisen, um einfach auch schon während der Reise auf dem Schiff oder im Zug tatsächlich einfach auch noch Begegnungen und Austausch zu haben und nicht alles so zu sehen. Das ist natürlich klar, für manche gibt es noch einfach die Sprachbarriere oder so, da ist es dann vielleicht auch.
Liegt sicherlich auch daran, dass mit Verlaub du ja ein recht jung gebliebener Typ bist und insofern da die Bereitschaft da ist, einfach auch in den Austausch zu gehen und das Interesse da ist, auch mit internationalen anderen Gästen zu sprechen. Das ist teilweise natürlich bei unserer Klientel auch nicht der Fall. Ne? Es gibt auch immer Gäste, die zum Teil 70 oder auch deutlich drüber sind, die nicht deswegen per se verschlossener sind, aber die Tendenz gibt es schon, dass viele deutsche Gäste so ein bisschen gerne in ihrer eigenen Bubble, in der eigenen deutschsprachigen Reisewelt bleiben und wir dann natürlich auch dieses Bedürfnis versuchen zu erfüllen. Wir haben dann deutschsprachigen Cruise Director, haben einen deutschsprachigen Büroleiter in Luang Prabang, der quasi unser Office da managt und können natürlich das dann auch super ausspielen, dass wir den erlebnisorientierten und abenteuerlustigen deutschen Komfortreisenden da trotzdem eine gute Anlaufstelle bieten, in der sie das erleben, was sie sich von so einer Fernreise wünschen.
Jetzt mal eine Information an die Reisebüros da draußen, die zuhören. Liebe Grüße an alle. Angebote, die ihr macht, sind aber auch die internationalen. Ihr habt jetzt nicht separate Angebote für den deutschen Markt, sondern ich kann als Reisebüro jeden Termin oder außer die Vollcharter natürlich bei euch reservieren und einbuchen.
Ganz genau. Also das ist der absolute Vorteil für unsere deutschsprachigen Gäste in Reisebüros, die jede einzelne Abfahrt buchen können, die wir in der Ausschreibung haben. Für die internationalen Gäste ist dann natürlich das Portfolio insgesamt ein bisschen limitierter, weil wir dann eben auch für die internationalen Abfahrten die Bordsprache auf Englisch haben und eben keine deutschsprachige Begleitung haben. Aber alle Reisebüros können sich von sämtlichen Terminen auf unseren Websites beziehungsweise auch in unseren Katalogen angesprochen fühlen und Gäste je nach eigener Präferenz, entweder in einer deutschsprachig geführten Gruppe oder in einer internationalen Konstellation auf die Schiffe buchen. Ja.
Wie organisiert ihr dann eigentlich den Vertrieb in den vielen Ausländern? Märkten. Es gibt ja die klassische Reisebürostruktur gar nicht überall, ne?
Richtig, genau. Also in der Regel ist es so, dass wir in den nicht deutschsprachigen Märkten mit Partnern zusammenarbeiten, die in der Regel Veranstalter sind. Das heißt, wir haben nicht die Infrastruktur, dass wir mit eigenen Callcentern einen Direktvertrieb aufbauen und vor Ort eben dann direkt die Buchungsstelle sind, ist auch bei so einem beratungsintensiven Produkt gar nicht so trivial. Da gibt es dann in der Regel schon auch einen gewissen Vertrauensvorschuss, der eher einem Veranstalter geschenkt wird, mit dem man schon andere Reiseerfahrungen gemacht hat. Und insbesondere ist es beispielsweise so, dass in Amerika die Alumni-Verbände von Universitäten super stark sind und da dann auch so eine Art Gatekeeper-Funktion erfüllen, wie man ja unter gleichgesinnten Reisen ermöglichen kann. Und das sind dann oft Anlaufstellen, ebenso wie eben erfahrene andere Reiseveranstalter, die den Zugang zu den Märkten ermöglichen. Das heißt, da sind wir nicht im B2C, sondern im B2B2C-Geschäft.
Okay, du hast so ein Community-Thema oder so, die ja. Smithsonians in Amerika. Exakt, oder genau. Hab ich mal erlebt, dass dann irgendwie ein halbes Schiff voller Smithsonians sind und mir war dann gar nicht klar, wie mächtig diese Organisation eigentlich ist. Ne? Also das ist vielleicht für die, die es jetzt nicht so genau wissen, ist so eine Art Urania, ne? Oder ist ja, Urania aus Amerika.
Ich glaube, du schmeichelst damit der Urania, aber von der Sache stimmt's.
Genau. Ja, es ist immer Luft nach oben. Das geht natürlich auch. Jetzt lass uns mal ein Stück weg von diesen Schiffen kommen, die natürlich total faszinierend sind und nochmal auf die Schiene gehen. Du hast gesagt, ihr macht jetzt nicht nur Transip, sondern ihr fahrt auch durch die Seidenstraße, ihr fahrt Afrika, fahrt ihr immer noch Kanada auch?
Und auch das, ja, absolut. Also Toronto bis nach Vancouver als Kombination von einem Canadian als Schlafwagenzug und eben dem Rocky Mountaineer als wahrscheinlich dem Panoramazug mit der spektakulärsten Strecke weltweit, so würde ich es persönlich begreifen, ist eine seit 15, 18 Jahren unserer beliebtesten Reisen bei uns im Portfolio.
Ja. Bist du eigentlich der Schienentyp oder eher der Flusstyp?
Gute Frage. Ich habe mehr Zeit auf Schienen verbracht, weil das einfach lange Jahre so ein dominantes Thema bei uns im Portfolio war und ich fühle mich da auch ein bisschen wohler noch als auf dem Schiff.
Ja, ja. Okay. Ja. Also ich finde es total spannend, Eisenbahnreisen zu machen und ich glaube, auf vielen Bucketlists in dieser Welt und auch in Deutschland gibt es diese Transip immer noch. Die hat euch ja dann quasi, ja, so ein bisschen, die ist euch dann plötzlich aus dem Ruder gelaufen, ne? Durch den Krieg in der Ukraine. Das findet zurzeit überhaupt nicht mehr statt, ne?
Ganz genau, ja. Also, es war tatsächlich so, dass eben im Frühling 2022, als ja überraschend schnell dann in der Dynamik alle Länder wieder die Grenzen aufgemacht haben und das Reisen wieder möglich und auch begehrenswert war, haben wir dann im Februar 2022 das erste Mal wieder eine Zugreise durchgeführt. Das war zwischen Südafrika und Namibia im African Explorer, war quasi unser erster großer Charter, mit dem wir wieder den grenzüberschreitenden Verkehr aufgenommen haben und sind vor allem aber mit 1500 Gästen, die für die Transsibirische Eisenbahn gebucht waren, in das Jahr 2022 gestartet. Und als dann eben im Frühling oder im Winter 2022 am 24.02. der Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine bekannt wurde und der Krieg dort begann, war innerhalb von, na, sagen wir, Tagen oder vielleicht sogar Stunden klar, dass eben dieses Startkapital für die Zeit nach Corona, was wir in Form der Buchungen, in Form der Anzahlung natürlich auch auf der Liquiditätsseite als Unternehmen hatten, dass das nicht mehr den Wert hatte, den es noch 24 Stunden
hatte. Kannst du dich noch an den Moment oder das Momentum erinnern, als du es erfahren hast?
Ja, das werden, glaube ich, einige Kollegen und ich nicht so schnell vergessen. Erstens, weil es natürlich ein zweiter total einschneidender Moment in der Unternehmensgeschichte war. Und wir waren uns tatsächlich am Vorabend, also am 23.02.2022, mit unserem Gründer Hans über die Konditionen der Übernahme des Unternehmens eigentlich einvernehmlich einig geworden. Und dementsprechend saßen wir am nächsten Morgen in Palma de Mallorca beim Frühstück im Hotel und haben uns in die Augen geschaut und gesagt, wir halten an dem Plan fest. Aber es haben sich natürlich über Nacht buchstäblich alle Parameter komplett geändert. Und wir mussten natürlich dann auch einfach das Unternehmen noch ein zweites Mal nach der Pandemie neu erfinden, mussten innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich alle Reisen absagen. Es war dann sehr, sehr schnell klar, dass keine Reisen nach Russland im Sommer 2022 möglich sein würden. Und uns ist es zum Glück gelungen, mit tatkräftiger Unterstützung der Reisebüros, aber auch mit sehr treuen Kunden, dass wir viele von den Gästen in andere Zielgebiete quasi schicken konnten und denen andere Arten von Lebensträumen ermöglichen konnten. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Menge Umsatz und Geschäft damit verloren, was uns auch einige Zeit gekostet hat, das wieder zu kompensieren und natürlich auch nochmal zu anderen Maßnahmen uns gebracht hat, wie wir auf eine stärkere Diversifizierung unserer Zielgebiete, aber eben auch auf unterschiedliche neue Geschäftsmodelle setzen wollen.
Also Resilienzthema pur und ein sehr harte Lektion.
Ein bisschen mehr, als wir uns gewünscht hätten, ehrlicherweise.
Genau. Ja, kann ich mir vorstellen. Was waren so die ersten Maßnahmen oder das Wichtigste? Also das Umbuchen, klar, in andere Destinationen, aber danach das Neuaufstellen des Unternehmens, einfach mit Blick auf so eine doch gewaltige Krise, ein gewaltiger Einschnitt. Was waren so die ersten Sachen, wo ihr gesagt habt, das werden wir ab sofort ändern?
Uns war schon klar, dass diese gewisse Art von Risiko, die wir als Unternehmen auch gerne eingehen, dass die immer ein Teil unserer Unternehmens-DNA sein würde, weil das auch genau unser Unterscheidungsmerkmal möglicherweise auch zu anderen Unternehmen ist, dass wir bereit sind, kalkulierbare Risiken einzugehen, die vielleicht andere nicht übernehmen. Das hat immer dazu geführt, dass wir eben unsere Reisen nicht nur auch international vermarkten, sondern auch in Deutschland, sowohl im Direktvertrieb als auch vor allem im Reisebüro, als auch über andere Veranstalter platzieren und vermarkten konnten. Das heißt, es war schon immer so, dass wir diesen Schritt gerne gemacht haben. Und trotzdem war klar, dass wenn wir unsere Zielgebiete neu sortieren, dass wir zum einen den Haken setzen können müssen bei den großen Lebensträumen, ne? Ob das jetzt Safaris auf Schienen sind oder eben mit dem Zug durch Kanada zu fahren oder in die Südsee zu gehen. Das wollen wir auf jeden Fall weiter erfüllen. Und das steht ganz, ganz stark bei uns auf der Fahne, dass das uns besonders macht, aber dass wir beim Ausbau der Zielgebiete natürlich auch A, ein Stück weit auf eine Verjüngung setzen wollen, also auch jüngere Zielgruppen ansprechen wollen und B, natürlich geopolitisch stabilere Zielgebiete eher an Bedeutung gewinnen, die wir vielleicht früher belächelt haben. Die Schweiz ist ein tolles Beispiel. Die Schweiz ist wahrscheinlich ja das Bahnreiseland schlechthin, wie wir heute auch anerkennen können. In den Zeiten, wo wir die Transit für die einzige wirklich, wirklich großartige Zugstrecke der Welt gehalten haben, haben wir die Schweiz so ein bisschen mit einer gewissen Beiläufigkeit behandelt. Und jetzt haben wir uns eben schon in der Phase genau, nämlich zum Beginn des Jahres 2022, da relativ stark ausgebaut, haben einen kleinen Veranstalter aus Süddeutschland übernommen, der genau dieses Zielgebiet mit einer sehr, sehr großen und intensiven langjährigen Produktkompetenz stark beherrscht, haben wir die Schweizer Bahnreise für uns ganz, ganz neu entwickelt und in den Fokus genommen. Und inzwischen ist die Schweiz nach Einreisen für uns das besucherreichste Reiseland von Lern- und Erlebnisreisen.
Das ist jetzt nur ein Puzzlestein von dem, was ihr da in diesem Resilienzthema habt. Wenn man ein Stück weitergeht, ihr habt letztes Jahr, glaube ich, Galapagos Pro übernommen. Das heißt, auch dort nochmal ein völlig neues Zielgebiet aufgemacht.
Passt natürlich wie die Faust aufs Auge zu dem Thema Lebensträume. Also ob das jetzt geopolitisch die stabilste Region ist, Ecuador und Südamerika, das steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich passt es natürlich total, wenn wir sagen, wir sind das Unternehmen, was die großen Lebensträume erfüllt. Dann hat jeder, der sich für Natur, Tiere, Flora, Fauna und die Erdgeschichte interessiert, irgendwann die Galapagos-Liste auf der Bucketlist. Und da wollen wir gerne unseren Gästen und treuen Kunden helfen, diesen Wunsch zu erfüllen.
Da gibt's dann aber keine Eisenbahnen mehr auf den Inseln, sondern kleine Kreuzfahrten?
Das sind entweder Schiffsreisen. Also gibt's ja insgesamt, glaube ich, knapp 80 Schiffe, die auf den Inseln unterwegs sind, wo wir eben dann mit unserem Team in Frankfurt auch den vollen Zugriff auf alle auf das gesamte Inventory haben. Dazu kommt natürlich auch, dass wir Schiffe chartern, um eben so den ganz gewissen Lernidi-Stempel noch den Zielgebiet auch aufzudrücken in Form von besonders intensiv geführten Reisen. Und es gibt auch das Inselhopping. Das heißt, auch für Leute, die nicht so gerne auf dem Schiff übernachten, ist durchaus was dabei, indem wir besonders charmante und persönliche und komfortable Unterkünfte auf den einzelnen Inseln zusammenbringen und die dann eben mit entweder Flügen oder auch Bootsfahrten zwischen den Inseln als Inselhopping kombinieren. Aber eine Zugreise gibt es tatsächlich auf der Insel nicht. Wir arbeiten gerade an einer E-Bike-Reise. Das heißt, auch die Belvelo-Schiene, die wir ausgebaut haben seit 2015, 2016, 2017, die wird auch früher oder später dann auf den Galapagos
kommen. Da wollte ich genau drauf kommen. Es gibt ja den nächsten Baustein, das sind dann die Fahrradtouren. Die, also den ist jetzt nicht nur E-Bike, glaube ich, ne?
Bewillo. Doch, tatsächlich nur E-Bike-Reisen.
Ah ja, okay. Ja. Der Zielgruppe geschuldet oder der Reichweite?
Vor allem dem Konzept geschuldet, weil wir haben tatsächlich dort, in diesem Geschäftsbereich haben wir aus eigener Motivation heraus quasi diese Marke Belvelo gegründet 2016, gehen dort also auch in ein Jubiläumsjahr, aber ich höre auch gleich auf mit Jubiläen. Und wir haben festgestellt, 2016, die E-Bikes wurden immer verbreiteter, es wurden zum ersten Mal mehr als 1 Million E-Bikes in Deutschland verkauft. Und wir haben festgestellt, dass die Reiseform gar nicht per se Leute anspricht, die sich nicht bewegen wollen, aber in Form von Nutzung im Zielgebiet ganz andere Reisekonzepte ermöglicht. Und da haben wir uns relativ konsequent dran gehalten zu sagen, wir ermöglichen die schönsten Strecken, die Filetstücke der Radstrecken und nicht die Strecken, die irgendwie noch mitgemacht werden müssen. Wenn ich jetzt an eine Radreise in Südafrika denke, dann möchte ich wahrscheinlich nicht die letzten 15 Kilometer nach Kapstadt reinfahren, möchte aber vielleicht gerne die Kap-Halbinsel machen. Bei klassischen konventionellen Radreisen ohne Motorenunterstützung ist es im Zweifelsfall oft so gewesen, dass auch die Fahrt in die Stadt hinein noch mitgemacht werden musste. Vielleicht, weil es keine Möglichkeit gab, die Räder zu transportieren. Und zum anderen war die Kap-Halbinsel wirklich ein sportliches Kapitel für sich. Das heißt, dort, wo dann die Topografie anspruchsvoller wird, ermöglicht das E-Bike einfach ganz andere Naturerlebnisse. Und wir fühlen uns durchs Rad oder durch die Nutzung des Rades nicht mehr eingeschränkt, sondern so vielseitig einsetzbar wie sonst mit fast keinem anderen Verkehrsmittel, was eben auch die Begegnungen und den vollen Genuss von der Natur und den bereisten Regionen ermöglicht.
Fassen wir mal zusammen. Ihr seid auf der Schiene mit den Zügen, ihr seid auf den Flüssen mit den Schiffen, speziell Mekong, aber auch andere. Mhm. Ihr seid auf den zwischen den Inseln Galapagos unterwegs, ihr seid in Südafrika auf Rädern unterwegs. Und dann gibt's aber noch was, habe ich gelesen. Es gibt dann noch Kameltrekking-Touren.
Kameltrekking-Touren sind tatsächlich eher was bei uns am Rande passiert. Das ist dann unsere Produktreihe Lernidee Live, wo wir eine etwas jüngere und zeitgemäßere Form der Erlebnisreise versuchen zu gestalten. Das heißt, da rücken wir die Idee von großen Zügen und kleinen Schiffen so ein Stück weit in den Hintergrund, bewegen uns eher in dem ja auch durchaus nicht ganz arm an Wettbewerb seinen Umfeld von 12 Personengruppen reisen in außergewöhnlichen Zielgebieten. Das heißt, da sind wir dann eben sowohl in Marokko als auch in Kirgisistan, in Usbekistan, in Papua-Neuguinea unterwegs und versuchen dort so eine Art Active-Light-Reise zu etablieren. Das heißt, durchaus aktivere Elemente, die eine jüngere Klientel ansprechen. Aber auch da, das haben wir von Belvelo gelernt, nicht sportliche Betätigung um des Wettbewerbs willen, sondern aufgrund von einer gewissen intrinsischen Motivation und Freude an Bewegung und aktivem Erleben von den Zielgebieten.
Und das ist aber schon irgendwie auch eine Herausforderung, die ich sehe, was dann die Zielgruppenansprache angeht. Du hast ja lange das Marketing verantwortet und bist ja auch dort auch immer noch aktiv. Wie ist man dann kommunikativ in der Lage, so ein breites Spektrum zu bedienen? Mhm. Ja, geht das denn über diesen einen Slogan oder ist das der Kern?
Ehrlicherweise nicht. Und die Frage ist durchaus berechtigt, weil das Thema wahnsinnig komplex ist. Das ist auch eine Erfahrung, die wir machen. Wir haben schon auch strategisch natürlich die Überlegung, dass wir versuchen, ein größeres und auch in der preislichen Range umfassenderes Portfolio anzubieten und uns so ein Stück weit Schritt für Schritt auf ein Lernidee-Ökosystem hinbewegen möchten, indem wir nicht nur die Erstreise, also ich habe jetzt das Wort Lebenstraum, glaube ich, häufig genug genannt im heutigen Podcast, sondern auch die Zweit- und Drittreise des Jahres ermöglichen möchten. Und derjenige, der vielleicht im November sagt, ich möchte gerne auf dem Ganges durch Indien fahren oder ich möchte im Frühsommer auf dem Amazonas durch Brasilien fahren mit einem Schiff, der hat in der Regel noch 1-2 andere Reisen auf seiner Agenda in dem Jahr. Und wenn er dann im Winterhalbjahr möglicherweise mit uns zum Schneeschuhwandern nach Finnisch Lappland fährt oder eben im Spätsommer auch nochmal für 4 Tage eine Erlebnisreise mit den Schweizer Bergbahnen macht, dann kommen wir natürlich dieser Idee, an verschiedenen Punkten in der Customer Journey ein Anlaufpunkt zu sein, deutlich näher und können eben auch die Interessenten, die vielleicht nicht gleich in dem ganz obersten Preissegment mit uns, mit dem Rovers Trail durch Afrika reisen wollen für 20.000 Euro, trotzdem ermutigen, uns ihr Vertrauen zu schenken, erstmal vielleicht auf einer kleineren Reise und sie dann quasi in unseren Zyklus von unterschiedlichen Reisen, die wir anbieten, reinzuholen und zu Stammkunden idealerweise zu machen.
Wie hoch ist denn die Stammkundenquote?
Das variiert je nach Produkt relativ unterschiedlich. In manchen Bereichen liegen wir bei 70% Wiederholern. Das heißt, es gibt wirklich Zielgebiete und da spielen dann vor allem Reisen, denen wir besonders stark unseren Stempel aufdrücken können. Also Zugreisen spielen uns da besonders stark in die Karten, dass bis zu 70% der Gäste sich wirklich entscheiden, wieder zu reisen. Es gibt aber natürlich auch immer wieder einzelne Gäste, die gerade bei solchen Lebensträumen sagen, das habe ich jetzt gemacht und das nächste Mal bin ich dann mit Hurtigruten in Norwegen unterwegs. Und das ist auch natürlich vollkommen okay.
Das ist für euch wahrscheinlich auch in Ordnung, irgendwie, wenn man einen Lebenstraum erfüllt. Aber es gibt natürlich die Vielzahl von Lebensträumen, mit denen die Menschen unterwegs sind.
Deswegen arbeiten wir, also wir haben mit dem Begriff. Ne?
Manche haben ja auch mehrere Leben, die sie leben, und jedes Leben hat einen eigenen Traum. Das könnte ja dann auch wieder passen, genau, in die Richtung zu gehen. Ihr arbeitet ja mit Reisebüros in Deutschland. Das Produkt ist trotzdem relativ komplex. Was tut ihr für die Reisebüros, um dieses komplexe Produkt gut und klar darzustellen?
Im Grunde versuchen wir für die Reisebüros das Gleiche zu ermöglichen wie für unsere Gäste, nämlich die total individuelle Behandlung. Wir machen natürlich Fantrips, wir machen natürlich Webinare, wir machen auch mitunter Roadshows, werden auch diesen Herbst wieder verstärkt in die direkte Reisebüroansprache vor Ort in verschiedenen Städten in Deutschland gehen und merken trotzdem, es gibt nicht diese One-Size-Fits-All-Betreuung für ein Reisebüro. Das eine hat eine ganz exklusive Klientel, der es vielleicht einen individuellen Beratungsabend ermöglichen möchte, wo wir dann eben das usbekische Spezialitätenessen bereitstellen und einen Lektor und einen Chefreiseleiter, der wirklich aus erster Hand den begeisterten Vibe dieser Reise den potenziellen Gästen übermittelt. Andere sagen, ich brauche einfach zu jedem einzelnen Thema ein halbstündiges Webinar, bitte macht mir da was Maßgeschneidertes. Und wieder andere sagen, lasst einfach mal einen Mitarbeiter von mir in einer leer gebliebenen Kabine zum Freundschaftspreis mitfahren. Wir wollen das gerne aus erster Hand erleben. Das ist für uns das Richtige. Es gibt nicht die eine goldene Formel, mit der wir jedes Reisebüro abholen, sondern versuchen, da zu sein, erreichbar zu sein und wirklich individuell in den Dialog zu gehen. Denn was bei unserer Wertigkeit des Kernprogramms Zug- und Schiffsreisen auch Teil der Wahrheit ist, ein Reisebüro, das uns 10 Reisen im Jahr bucht, gehört schon zu den absoluten Top-Sellern bei uns. Das heißt, es gibt auch im Umkehrschluss natürlich ganz, ganz viele, um nicht zu sagen Hunderte oder Tausende von Reisebüros, die bei uns im Jahr eine oder keine Buchung haben. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen natürlich das Vertrauen erstmal gewinnen und die Hemmschwelle abbauen, dass mitunter Reisebüros auch das Gefühl haben, Mensch, bei Lerni, dir geht's doch erst bei 10.000 Euro los. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Durch die Diversifizierung in die unterschiedlichen Marken hinein, egal ob Finnisch Lappland oder die Schweiz, Galapagos oder eben auch Motorradreisen von Schniederreisen, haben wir eine viel größere Bandbreite, als es vor 5 Jahren noch der Fall ist und sind damit natürlich auch inklusiver, was die Ansprache der einzelnen Büros angeht und Produkte für deren Zielgruppe anzubieten.
Das heißt, ihr seid gar nicht die High-End-Erlebnisreisenanbieter mit den ganz hohen Durchschnittspreisen, sondern ich finde eigentlich zum Einstieg was, genauso wie bei euren Aktivtouren, muss ich auch nicht gleich 3 Wochen lang in einem engen Eisenbahnabteil irgendwie durch die Gegend fahren, obwohl ich mir persönlich das gut vorstelle, aber ich bin vielleicht auch schon die Zielgruppe, die das ganz gut...
Aber ist richtig, die Bandbreite reicht von einer 700-Euro-Reise für 5 Tage durch die Schweiz bis zum Royal Compartment im Rover's Rail Luxuszug in Afrika, der dann bei 30.000 Euro pro Person liegt.
Okay, dann habe ich auch wirklich die Auswahl an dieser Stelle. Genau. Wenn wir jetzt diese Internationalisierung sehen, wenn wir sehen, wie komplex euer Produkt ist und wie detailverliebt ihr diese Produkte aber auch designt, stoßt ihr eigentlich an Grenzen oder an Hindernisse, die euch jetzt so von diesem ganzen Thema Pauschalreiserichtlinie und EU-Verordnung und so weiter. Wie wird sowas gehandelt? Ich meine, ein kleines Schiff auf dem Mekong zu betreiben mit 30 Kabinen, Versicherungen und so weiter, wie deckt ihr das ab? Ihr seid eine Company, die knapp 100 Mitarbeiter hat. Wie macht ihr das?
Mit einem sehr, sehr guten und etablierten Netzwerk, was wir vor allem vor Ort auch haben. Also Fakt ist, du hast es schon vorweggenommen, aufgrund der regulatorischen Herausforderungen, die wir als Reiseveranstalter in Europa jeden Tag erleben, können wir uns da nicht irgendwie in einem luftleeren oder rechtsfreien Raum bewegen. Das heißt, wir sind da schon in relativ enge Leitplanken gezwängt, wissen aber eben auch aufgrund der Erfahrung, die wir haben, wenn es jetzt um so ein Thema wie den Schiffsbetrieb am Mekong geht, seit 20 Jahren, mit wem wir welche Ziele umsetzen können. Und bei bestimmten Themen wie dann eben Versicherungsschutz haben wir spätestens durch die Reiseveranstaltetätigkeit für amerikanische Gäste natürlich sehr, sehr schnell gelernt, was das bedeuten kann und wo wir uns wie absichern müssen, um da nicht irgendwie sehenden Auges ins Unglück reinzulaufen, trotz aller Risikobereitschaft, die wir in anderen Unternehmensbereichen vielleicht haben.
Das heißt, ihr müsst nicht alles aus Berlin heraus machen, sondern das Netzwerk bringt es dann auch. Die Schiffe auf dem Mekong, die sind dann quasi in einer Tochterorganisation.
Genau, eine Tochter- bzw. Schwestergesellschaft von uns, die im laotischen Handelsregister dann entsprechend eingetragen ist, mit einer deutschen Gesellschafterin nämlich unserer
Lebensweise. Okay, okay. Wo geht's denn hin, die Reise? Also gibt es dann schon neue Pläne, jetzt noch ein weiteres Feld aufzumachen? Oder seid ihr gerade dabei? Willst du noch irgendwie eine Perspektive oder anteasern? Oder?
Na, wir sind grundsätzlich immer dabei, neue Pläne zu schmieden, haben aber ehrlicherweise auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal gut ist, erst dann damit rauszugehen, wenn es wirklich spruchreif ist. Aktuell, du hast es vorhin schon angesprochen, ist tatsächlich so ein Thema wie Galapagos bei uns neu auf dem Radar. Mit dem Team, was wir da mit Beate Zwermann übernommen haben, haben wir wahnsinnig viel Expertise und spielen dem Lebenstraumthema in die Karten und haben da tatsächlich auch noch einiges vor, das Geschäft auszubauen und dann natürlich auch uns stärker mit dem zu befassen, was digitale Vertriebswege sind, die eben den stationären Vertrieb nicht ausschließen, sondern einschließen, um dann bestmöglich den Kunden, die oft den Wunsch von sich aus entwickeln, eine bestimmte Reise machen zu wollen, die Möglichkeit zu überlassen, wollen sie ins Reisebüro ihres Vertrauens gehen, weil dort bekommen sie die beste Beratung, dann wollen wir da sein und das digital, aber auch analog entsprechend abbilden.
Gehen denn eigentlich digitale Vertriebswege, künstliche Intelligenz und dieses ganz emotionale Thema Reisen bei euch gut zusammen?
Ich glaube, es wäre fahrlässig zu sagen, nein, das passt nicht, wir sind gefeit davor, wir müssen uns damit nicht befassen. Es ist in der Tat so, bei uns ist wirklich viel Handarbeit im Spiel. Das darf uns aber nicht dazu verleiten zu sagen, weil bei uns so viel Handarbeit im Spiel ist, dürfen wir uns nicht verändern. Das heißt, logischerweise befassen wir uns mit den Entwicklungen und schauen uns auch ganz genau an, wo uns wirklich, insbesondere natürlich auch in der Vermarktung und auch in der Produktion von Reisen, künstliche Intelligenz beziehungsweise moderne digitale Vertriebs- und Arbeitswege die Arbeit erleichtern können, sind aber aktuell auch immer noch in einem Bereich, wo wir sagen, bei uns ist der Mitarbeiter, der die Reise erfunden hat, am Telefon erreichbar, ist als Berater für den Gast, für das Reisebüro da und kann aus erster Hand berichten, wie es ist, diese Reise zu erleben. Und wir setzen da weder auf ein Callcenter noch auf den alleinigen AI-Sprachbot, der das vorgeblich genauso behauptet, tun zu können.
Menschen, die Reisen erfinden, das finde ich auch ein sehr schöne Bezeichnung eigentlich für die Menschen, die bei Lernidee Erlebnisreisen arbeiten. Vielleicht zum Abschluss, Felix, die Frage, was ist denn der reisebezogene Lebenstraum des Lebenstraumverwirklichers Felix Willicke?
Ich habe da was ganz Langweiliges seit vielen, vielen Jahren im Kopf und immer noch nicht umgesetzt und das ist tatsächlich mit dem Wohnmobil durch Kanada zu fahren. Ich hatte das Glück und das Privileg, so viele von dem, was wir als Lebensträume vermarkten, so viele Zielgebiete davon selber erfahren zu dürfen, erleben zu dürfen, dass man sich dann manchmal zu den klassischeren Sachen doch auch hingezogen fühlt. Und Kanada erleben wir auch bei Lernidee als ein total nachgefragtes Ziel für hochwertige, große Reisen, die eben auch dieser Idee von dem transkontinentalen Reisen sehr, sehr stark entgegenkommen. Und das dann mal tatsächlich einen Sommer lang mit der Familie als Wohnmobiltour zu machen, das hätte ich schon noch auf meiner persönlichen Bucketlist. Auf der Lernidee-Bucketlist steht ganz klar noch die Südsee. Dort haben wir unser Geschäft relativ stark ausgebaut, jetzt in der nachpandemischen Zeit, mit sehr großen Wachstumsraten und beabsichtigen da auch noch stärker den Fokus drauf zu setzen. Ich bin leider noch nie da gewesen und insofern habe ich das definitiv auch noch auf der Bucketlist, mit dem Postschiff durch die Südsee zu reisen.
Ich bin mir sicher, dass du auf einer dieser Reisen auch wieder eine neue Reise für Lernidee-Erlebnisreisen erfinden wirst. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest, mich zu besuchen hier am Strausberger Platz. Lernidee-Erlebnisreisen-Geschäftsführer Felix Willicke im Travelnordics Podcast. Dankeschön.
Danke für die Einladung, Roman.
Und danke an alle, die bis zum Schluss gehört haben, fürs Weiterdenken und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Take the time to make some sense of what you want to say and cast your words away upon the waves. Sail them home with acquiesce on a ship of hope today. And as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Say it loud.